Dazu herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Die Ampelkoalition streitet mal wieder ums Geld. Es geht um den Bundeshaushalt für 2025. Da klafft noch eine Milliardenlücke. 25 bis 50 Milliarden Euro fehlen, so schätzen Experten. Und die Frage ist, wie diese Lücke geschlossen werden soll. Harter Sparkurs oder doch mehr Schulden machen? Eine Frage, die sich auch beim Blick auf die gewaltigen Herausforderungen stellt, die in den nächsten Jahren vor uns liegen. Mehr Geld für Klimaschutz, für die Modernisierung von Straßen, Brücken und Schienen, für Schulen, Kitas und Krankenhäuser, für die Bundeswehr, für die Unterstützung der Ukraine und. Die Liste ist lang, aber wo soll das Geld herkommen? Darüber diskutieren wir heute im Wortwechsel mit Christoph Meyer. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Saskia Esken ist dabei, die Vorsitzende der SPD, und Nico Fried, er ist Chefkorrespondent des Stern. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie in unser Funkhaus gekommen sind. Herr Meyer, seit Wochen ringt die Ampelkoalition schon um den Haushalt für 2025. Die geplante Vorlage am 3. Juli ist erstmal verschoben worden, weil sich die Koalition nicht einigen kann. Wie verhärtet sind denn die Fronten aus der Sicht des FDP-Politikers?
Na, ich glaube, das ist ja primär eine Frage, die man an die Regierungsmitglieder stellen muss. Es ist ja momentan so, dass das Haushaltsverfahren wie in jedem anderen Jahr auch so ist, dass zunächst erstmal die Regierung einen Entwurf erarbeitet, der dann dem Parlament zugeleitet wird. Und das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn die Zeiten etwas härter sind, wenn man halt gucken muss, wo man konsolidiert, wo man priorisiert, dass sich dann in einer Koalition die unterschiedlichen Partner auch mit ihren jeweiligen Prioritäten versuchen, gegenüber dem Finanzminister durchzusetzen. Und deswegen ist das ein Vorgang, der jetzt auch, was diese Verschiebung angeht, ganz normal ist. Wir haben immer gesagt, irgendwie im Juli sollte eine Kabinettsvorlage stehen, damit dann die parlamentarischen Beratungen im September regulär beginnen können. Und auch Vorgängerregierungen haben manchmal noch 2 Wochen länger gebraucht, sodass das ein Vorgang ist, den man nicht dramatisieren sollte.
Also alles ganz undramatisch. Frau Esken, jetzt haben die SPD, aber auch die übrigen Ampelparteien bei der Europawahl Anfang Juni eine bittere Schlappe erlitten, einen Ansehensverlust, der sich dann auch an den Wahlurnen bemerkbar gemacht hat. Wie wichtig ist es da aus Ihrer Sicht, dass die Koalition jetzt gerade bei den Rahmendaten für das, was sie 2025 noch auf den Weg bringen will, endlich zu Potte kommt?
Insofern ja, hat die Einigung zum Haushalt doppelte Bedeutung. Eben zum einen zu zeigen, dass diese Koalition in der Lage ist, sich zu einigen auf die Grundlagen des Arbeitens im kommenden Jahr, denn darum geht es ja bei einem Haushaltsplan, dass sie grundsätzlich in der Lage ist, sich zu einigen, aber natürlich auch, welche Richtung dort vorgegeben wird. Die Menschen müssen Vertrauen wiedererlangen auch in diese Regierung, dass sie handlungsfähig ist und dass sie vor allem aber auch nach vorne schauen kann und in der Lage ist, diesem Land Orientierung zu geben. Wir brauchen ja, Sie hatten es angesprochen, bei den Investitionen in Infrastruktur in diesem Land eine Bewegung, damit es eben wieder vorangeht. Der Stillstand, den wir ja auch durch eine mentale Lage von Wirtschaft und Gesellschaft haben, Gesellschaft im Wartestand, würde ich sagen, die eben gerade Investitionsentscheidungen privater Art und auch wirtschaftlicher Art zurückhält. Da brauchen wir einen Durchstarten, damit das Land vorankommt.
Nico Fried, Sie beobachten das Regierungsgeschehen seit vielen Jahren, auch diese Koalition. Ist das so undramatisch, wie Herr Meyer sagt, wenn das dann vielleicht um ein paar Tage, um ein paar Wochen verschoben wird, wenn es denn im Juli kommt, das wissen wir ja alles noch nicht, oder sagt der Streit mehr aus über den Zustand der Koalition und ihren Willen und ihre Möglichkeiten, doch noch sowas wie einen Aufbruch zu erzeugen?
Also ich glaube, die Verschiebung jetzt um 1 oder 2 Wochen, die ist tatsächlich jetzt nicht so dramatisch, das war eigentlich immer absehbar. Die Lage an sich ist einfach dramatisch. Wenn die Schätzungen der Experten stimmen, dass 20 bis 25 Milliarden fehlen in dieser Situation und bei dieser Wirtschaftslage, dann ist es einfach sehr schwierig, da zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Und trotzdem muss man auf der anderen Seite auch sagen, eine Koalition, die nicht mal mehr einen Haushalt hinbekäme, also die wirklich die Grundlage ihrer Regierungsarbeit, die hat sich dann auch einfach erledigt. Und deswegen gibt es so eine gewisse Ambivalenz, dass wir jetzt auch als Medien und als Beteiligte so sehr stark draufschauen, gibt es da einen Haushalt oder nicht? Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und auch etwas, wo, glaube ich, die Leute im Land gar nicht groß drauf reagieren werden, wenn es dann gelingt, weil sie sagen, naja, ein Haushalt ist doch klar, also ich muss mein Budget zu Hause auch regeln. Willen. Also das ist ja schon das Mindeste, was ich von euch auch erwarte.
Kommt ja auch nicht ganz überraschend. Eigentlich seit Sommer letzten Jahres sind die Eckpunkte klar. Zumindest hat der Finanzminister sie klar gemacht, hat auch den anderen Ministerien gesagt, so, ihr müsst einsparen, ihr dürft den vorgesehenen Ansatz nicht überschreiten. Das Gegenteil ist passiert. Vielleicht zunächst mal die Frage, von 25 Milliarden ist die Rede, manchmal auch von 30. Otto Fricke, Ihrem Fraktionskollegen, habe ich gehört, das könnten auch 50 Milliarden werden.
Könnten wie groß 10, ist die Lage? Könnten auch 10 sein, das wissen wir momentan nicht. Es ist momentan auf der Regierungsseite. Erstmal bleibt es festzuhalten, dass die gesamte Regierung im Sommer letzten Jahres die mittelfristige Finanzplanung beschlossen hat. Also auch alle Ministerien, die jetzt mehr angemeldet haben, haben damals die Hand gehoben. Das ist nicht Christian Lindner gewesen, nicht die FDP gewesen. Die Einigung war bei allen da und im Frühjahr diesen Jahres haben der Kanzler, der Vizekanzler Habeck und Christian Lindner zusammen auch die Aufstellungsverfahren, die führen jetzt ja auch zusammen die Gespräche mit den übrigen Ministern, so beschlossen. Genau auch mit dem Volumen, was da jetzt in Rede steht. Und dass jetzt genau dieser Prozess ist, dass es einige Minister oder Ministerinnen insgesamt, das ist in der Presse ja eine Zahl gewesen, die bekannt ist, 5, 6 Häuser, SPD und grüne Häuser, die deutlich mehr angemeldet haben mitunter, als in diesem Finanzplan stand. Dass es jetzt ein Prozess ist, der ein Prozess des Aushandelns ist. Man versucht abzutesten, wie ernst es vor allem sicherlich der FDP, aber auch, wie gesagt, dem Kanzler Herrn Habeck ist und dass dann jetzt irgendwann eine Zahl da sein wird, die dann halt noch geschlossen werden wird, ist ein ganz normaler Vorgang. Ich möchte da jetzt nicht spekulieren, ob es 10 Milliarden, 20 oder 25 sind. Die Experten, in Anführungszeichen, die gerade genannt wurden, die wissen es nämlich auch nicht. Am Ende des Tages weiß es der Kreis von diesen drei, wie groß die Lücke ist.
Eine Bundesregierung ist im Blindflug.
Nein, nee, das ist ja genau so ein bisschen, denn müssen wir aufpassen, dass wir nicht polemisch werden. Am Ende sind wir im Haushaltsaufstellungsverfahren. Wir haben in diesem Jahr ein Haushaltsaufstellungsverfahren gewählt, was das letzte Mal vor 10 Jahren gewählt wurde, dass man nicht dieses sogenannte Eckwerteverfahren, das ist jetzt sehr technisch, das also ist ein Kabinettsbeschluss nochmal im März des Vorjahres zum Haushalt gibt, wo alle quasi sich noch einmal vergewissern und dann anschließend runtergeht. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Da gab es 3 Monate Streit in der Öffentlichkeit zwischen den einzelnen Häusern. Das Verfahren, was wir jetzt sehen, ist bei aller Neugierde, die Sie haben, die wir alle haben, glaube ich, doch erstaunlich ruhig. Es dringt sehr wenig aus diesen Verhandlungen, aus diesen Beratungen von dieser Dreierrunde raus. Es werden nur irgendwelche Schätzungen, irgendwelche Vermutungen genannt. Zwischen 50 und 10 Milliarden Euro ist das Loch oder der Spread relativ weit. Und wir werden jetzt abwarten müssen, ob die Koalition, ob die Regierung dann Mitte Juli einen Entwurf vorlegt. Ich bin optimistisch, dass das zu den Rahmenbedingungen geht, die die FDP ja auch deutlich gemacht hat.
Frau Esken, der Bundeskanzler hat im ARD-Sommerinterview gesagt, naja, so dramatisch ist das eigentlich nicht. Es geht ja nicht um Einsparungen, sondern um weniger Ausgabensteigerungen. Würden Sie das auch so sehen? Also da müssen sich die angesprochenen Ministerien einfach nochmal hinsetzen und ihre Ausgabensteigerungswünsche mal ein bisschen zusammenstreichen?
Das müssen die Regierenden und die Kabinettsmitglieder untereinander verhandeln. Das tun sie auch. Wir führen keine Haushaltsverhandlungen in den Medien, sondern das tun wir in den dafür vorgesehenen Gremien. Am Ende ist es das Parlament, das über den Haushalt berät und beschließt. Das will ich auch mal sehr deutlich sagen. Es wird jetzt ein Entwurf von der Regierung vorgelegt werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird. Aber am Ende ist das Parlament dann zuständig. Und dann will ich zur Frage des Haushaltsplans und der mittelfristigen Finanzplanung was sagen. In beiden Wörtern kommt der Begriff Plan vor. Das hat auch einen Grund, weil man ja noch nicht weiß, was kommt. Man plant für eine Zukunft, im Fall der mittelfristigen Finanzplanung für eine ferne Zukunft. Und dann kommt die Realität daher. Und da muss man ja auch sehr deutlich sagen, dass die Bedarfe, vor allem auf Seiten der Investitionen, aber eben auch die Bedarfe für die Unterstützung der Ukraine noch mal stärker geworden sind. Wir sehen im ganzen Land eine marode Infrastruktur, sowohl auf der sozialen Seite, Kitas, Schulen, die den Familien nicht mehr so beiseite stehen, wie es notwendig wäre, als auch natürlich Wohnraum, Verkehrsinfrastruktur, digitale Infrastruktur, wo wir echt eine Schippe drauflegen müssen und wo auch nachvollziehbar ist, dass die Ministerien jetzt sagen, wir müssen weiterhin in der Lage sein, das Land auch voranzubringen. Beim Thema Sicherheit ist doch sehr deutlich, dass wir sowohl die äußere als auch die innere Sicherheit als prekär erleben, nicht nur durch die Zeitenwende, sondern auch durch gesellschaftliche Entwicklungen, durch Druck von außen und Druck von innen. Und dort jetzt Einsparungen vorzunehmen, kann ich mir auch schwerlich vorstellen. Also insofern,
es geht nicht
ums Sparen, sondern es geht darum, dass wir eben mit den Mitteln, klar, die der Steuerzahler uns zur Verfügung stellt, auch auskommen im Rahmen der Regeln der Schuldenbremse, die ja in der Verfassung stehen. Ganz offenkundig gibt es ja keine Mehrheit im Bundestag derzeit für eine Veränderung der Schuldenbremse. Aber ich will auch ganz klar sagen, dass die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse ebenso in der Verfassung steht wie die Schuldenbremse selbst. Das gehört vielleicht mit dazu.
Das ist richtig, das haben wir auch immer gesagt. Wir sind nur der festen Auffassung und das hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch nochmal bestätigt, dass es halt dann sehr genau darum gehen muss, ob eine Notlage im Sinne der Schuldenbremse vorliegt. Und das ist nach unserer Auffassung nicht der Fall. Ich kenne auch keinen ernstzunehmenden Staatsrechtler, der meint, dass die Herausforderungen, die da sind, ausreichen, um eine Notlageerklärung zu machen. Und nochmal, ich glaube, dieser Punkt, den Sie eben sagten, dass es darum geht, weniger auszugeben, nicht zu sparen. Wir geben insgesamt als Bund im Jahr 2024 120 Milliarden Euro mehr aus als im Jahr 2019. Das ist mehr als die Inflationsdrift. Das heißt, es geht darum, dass der Staat wieder lernen muss, zu priorisieren. Das hat die Vorgängerregierung verlernt. Wir können uns nicht mehr alles leisten. Wir haben immer so getan, als ob wir uns alles leisten können. Und dann geht es darum, dass man sagt, wo sind die Prioritäten? Im Bereich Sicherheit ist es zum Beispiel so, dass wir mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr das 2%-Ziel der NATO erreichen werden in diesem Jahr. Wir geben also sehr viel Geld aus. Wir geben mehr Geld aus. Und deswegen muss es darum gehen, dass man sich jetzt genauer anguckt, wo man Prioritäten setzen möchte und was die Investitionen angeht. Da dürfen wir uns auch nicht kleinreden. Wir haben Rekordinvestitionen, die vom Staat getätigt werden. Da kann man immer noch sagen, es soll mehr sein. Aber wir sind, wenn wir uns ehrlich machen, momentan in der Situation, dass das Geld gar nicht abfließt. Das heißt, es geht nicht darum, mehr Geld in den Haushalt einzustellen, sondern wir haben Rekordinvestitionen. Jetzt muss es darum gehen, dass wir die Wirtschaft aktivieren. 90% der Investitionen in einem Land werden durch private Investitionen generiert und deswegen ist es uns ja so wichtig, deswegen haben wir auch diese Bedingung gestellt, dass neben dem Haushalt 25, wo die Schuldenbremse eingehalten werden soll und wir haben es Wirtschaftswende genannt, ich glaube die drei reden jetzt von Dynamisierungspaket, also dass die Wirtschaft, der Standort Deutschland ertüchtigt wird, Bürokratieabbau, Aktivierung privates Kapital, mehr Menschen in Arbeit bringen, Fachkräfte, Einwanderung. Da hat diese Koalition ja schon eine ganze Menge gemacht und wir brauchen mehr.
Ja, Herr Mayer, Sie haben gesagt, priorisieren. Also es ist ja schon was passiert, der Überfall Russlands auf die Ukraine, die Unterstützung, die die Ukraine bekommt von Deutschland. Da sagen gerade auch viele FDP-Politiker, das ist noch zu wenig, da muss mehr kommen. Das macht ja allein, wenn ich das richtig verfolgt habe, ungefähr 30 Milliarden aus. Das ist ja nichts, was die Bundesregierung jetzt auch planen konnte. Das heißt, das muss dann durch Priorisierung an anderer Stelle eingespart werden.
Das machen wir ja momentan auch.
Wo wollen Sie da einsparen?
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Herr Mayer argumentiert ja ganz ähnlich, nicht sehr überraschend, wie sein Finanzminister und Parteivorsitzender, dass zum einen die Steuereinnahmen ja so hoch sind wie eigentlich niemals zuvor, also dass der Staat ja genug Geld hat und dass man priorisieren muss. Nur, was mich daran immer stört, ist, dass das sehr technisch argumentiert ist. Wir müssen ein bisschen politisch auch denken, dass man in einer Situation wie der jetzigen nicht einfach sagen kann, 30 Milliarden Euro Hilfe für die Ukraine oder wie viel es dann auch im nächsten Jahr im Einzelnen sein mag. Das geht ja nicht nur immer um die direkte Waffenhilfe oder auch sonstige Unterstützung für die Ukraine. Es sind ja auch Flüchtlingskosten und so weiter. Das summiert sich auf. Da fragen sich die Menschen natürlich, wie lange wollen wir das eigentlich noch machen und was kriege ich eigentlich? Und das ist auch ein ganz, finde ich, ganz nachvollziehbare, subjektive Reaktion auf diese Dinge. Und da muss diese Koalition eigentlich eine Antwort drauf geben, eine politische Antwort, dass die Leute nicht das Gefühl haben, da wird auf der einen Seite in jedem Etat irgendwie hier noch rumgeknapst und da und möglicherweise bei der Sicherheit nicht. Und wie Frau Esken auch sagte, dann haben die Kitas keine Erzieher und die Senioren haben keine Pfleger und so weiter. Aber die Ukraine kriegt das Geld. Das ist doch die Diskussion, die dann stattfinden wird. Und darauf muss man eine politische Antwort geben.
Das ist richtig, aber auch da müssen wir uns ehrlich machen. Sie haben das Wort Kita gerade genannt oder Bildung, Schulen kam auch schon. Das ist originäre Aufgabe der Bundesländer. Das, was der Bund momentan leistet, ist eine Leistung, die on top dazukommt, die der Bund jetzt auch mit dem Startchancenprogramm gerne macht. Wir geben sehr viel Geld in die Kita-Infrastruktur auf der Bundesebene in die Länder, die eigentlich dafür zuständig sind. Das heißt, diese Diskussion, was der Staat leisten muss, kommt mir, wenn wir über die Frage, wie ist die Kompetenzzuteilung eigentlich in unserer Verfassung, kommt mir viel zu kurz, dass wir darüber reden, was ist eigentlich die Aufgabe der Länder.
Aber der Frage weichen Sie ein bisschen aus, nämlich, dass diese Diskussion ja stattfindet, dass sich viele fragen, okay, für die Ukraine Geld.
Aber deswegen haben wir zum Beispiel in der Koalition bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 dem Arbeitsminister mitgegeben bzw. zusammen beschlossen, dass der Jobturbo, um ukrainische Geflüchtete schneller in Arbeit zu bekommen, dass der im Jahr 2024 jetzt immer endlich zünden muss.
Ja, Herr Mayer, aber die vielen Frauen, die da gekommen sind, die Ukrainerinnen mit kleinen Kindern, die können doch gar nicht arbeiten, wenn nicht genügend Kita-Plätze
das
da sind,
ja,
nicht genügend Schulplätze. Ja, und Bürgerinnen und Bürger ertragen
nur,
es nicht, dass wir
das
bei Mängeln in der sozialen Infrastruktur
Essen,
als Politik einfach sagen, ja, das ist Länderebene, da sind die Kommunen zuständig.
Nee,
das ist
Frau Esken, das ist nicht akzeptabel.
Und wir haben da einen Zustand, der sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger als auch die Wirtschaft ausbremst, weil die soziale Infrastruktur nicht genügend ausgebaut ist.
Da geht es um den sozialen Wohnungsbau. Wir müssen uns doch erstmal darauf einigen, Frau Esken, dass wenn wir eine Kompetenzzuweisung zwischen Bund und Ländern haben, dass die Länder dafür zuständig sind. Berlin ist ein schönes Beispiel. Hier regiert die CDU zusammen mit der SPD. Hier wird ein 29-Euro-Ticket als Nahverkehrsticket angeboten. Das kostet dem Land Berlin 300 Millionen Euro im Jahr. Das Geld wäre eigentlich, es gibt das 49-Euro-Ticket, auch sinnvoller in andere Maßnahmen investiert. Deswegen, glaube ich, können wir nicht einfach nur sagen, wir haben einen Bedarf und der Bund muss alles zahlen. 60 Milliarden Euro übernimmt der Bund für Länder und Gemeinden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es geht nicht nur um die Geflüchteten aus der Ukraine. Es geht darum, dass von den Bürgergeldempfängern, die wir haben, wir insgesamt, das eint uns, glaube ich, mehr Leute in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen. Und da muss das Land mehr tun. Und dann haben wir sofort auch Entlastung, mehr Ressourcen. 100.000 Menschen mehr in Arbeit ist eine Entlastung von 1,5 bis 2 Milliarden Euro für den Haushalt.
Mhm. Ist aber, wenn wir auf 30 Milliarden schauen, jetzt auch noch nicht der
Durchbruch. Aber es geht nicht um 30 Milliarden.
Haben Sie, weil Sie jetzt Bürgergeldempfänger ansprechen, haben Sie parat, dass 20% der erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger tatsächlich auch erwerbstätig sind?
Das
aber
sind
so wenig verdienen, dass sie aufstocken müssen.
Ja,
Das sind alleinerziehende Frauen, Mütter, die wegen des Mangels an Kinderbetreuung nicht mehr arbeiten können als allenfalls geringfügig oder ein bisschen am Vormittag.
Also
dafür stehen wir dann mit dem Bürgergeld ein, anstatt zu investieren in die soziale Infrastruktur. Ich kann mich als Bund aus dieser Pflicht nicht rausnehmen.
Frau Esken, als erstes Mal ist es gut, dass Menschen das Aufstocken soll ja eine Brücke sein in den ersten Arbeitsmarkt.
Deswegen
haben wir ja die Zuverdienstgrenzen zum Beispiel unter anderem erhöht beim Bürgergeld. Das war die eine der wenigen positiven Sachen, die wir zusammen, das war eine Position, die der FDP sehr wichtig war, dass die Menschen in der Tat wieder auf eigenen Beinen stehen können. Ich sage ja nicht, dass wir mehr Kita-Infrastruktur brauchen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Versäumnisse, die wir bei der Kita-Infrastruktur haben, auch sehr schnell politisch in der Verantwortung an die Ampel gegeben wird. Wenn wir uns angucken, wie die Betreuungsstruktur sind, zum Beispiel in Bayern etc., dann muss man einfach sagen, da hat Bayern zum Beispiel in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu wenig gemacht. Und da hilft es nicht, wenn wir im Jahr 2025 jetzt einen Betrag X, wenn Sie sich angucken, wie viel Arbeitskräfte oder Arbeitskräftemangel wir haben, dann werden wir dieses Geld gar nicht so schnell verbaut bekommen. Deswegen ist das ein Problem, was wir angehen. Wir geben als Bund ja auch Geld, aber wir können nicht alle Aufgaben, die auch anderen Akteuren in unserem Staat zugewiesen sind, auf den Bund ziehen. Und dann müssen wir, denke ich, schon festhalten, dass, wenn wir sagen, wir müssen priorisieren, wir einfach Schwerpunkte setzen müssen. Da sind wir ein Beispiel, auch da geht es nicht um Kahlschlag oder Quote, das ist der Betrag, den man für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe ausgibt. Wenn wir nur im Schnitt der Europäischen Union das fördern würden, dann wären wir bei 6 Milliarden Euro, was wir sparen könnten. Das kann man nicht von heute auf morgen sparen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir eine Debatte darüber führen. Und es geht auch nicht darum, jetzt zu glauben, dass wir 1 Million Menschen sofort aus dem Bürgergeld holen. Aber Hubertus Heil selbst hat gesagt, im Herbst letzten Jahres, dass durch seine Ertüchtigungsmaßnahmen im Jobcenter 250.000 Menschen jetzt dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt
werden
können.
Ja,
an den Zahlen muss man dennoch die einzelnen Minister auch messen können.
Ja, mehr Leute in Jobs bringen, auch im Sozialen genau gucken, sind die Gelder, die ausgegeben werden, auch richtig angelegt? Kommen sie dort an, wo sie ankommen sollen? Das ist ja eine wichtige Frage, die sollte sich der Staat, die Bundesregierung ständig stellen. Herr Fried, wenn Sie sagen, die Bundesregierung muss aber trotzdem eine politische Lösung anbieten, den Leuten klar machen, ja, es gibt auf der einen Seite zusätzliche Ausgaben, die wir machen müssen, aber wir müssen auch gucken, wo können wir sparen oder wie können wir das lösen? Welche politische Antwort schwebt Ihnen vor oder welche politische Antwort sehen Sie da? Wir merken in der Diskussion, das ist ja nicht ganz komplikationsfrei.
Nein, natürlich nicht. Es sagt ja auch niemand, dass es einfach ist. Der Punkt ist nur der, dass diese Regierung und diese Koalition natürlich sich in einem Zustand befinden, wo man sagen muss, es reicht jetzt nicht mehr, wenn ihr einfach nur einen Haushalt vorlegt, sondern das muss auch für das letzte gemeinsame Regierungsjahr, wenn das denn zustande kommt, eine politische Botschaft enthalten, die in sich schlüssig argumentiert ist. Ich finde, ich kann vielem, was Herr Mayer sagt, absolut folgen. Und die Länder sind ja immer gerne dabei, wenn es darum geht, die Hand aufzuhalten. Das war ja auch in der Corona-Krise und in vielen anderen Fällen der Fall. Und trotzdem gibt es natürlich, und ich finde da Frau Esken recht, einen Gesamteindruck der Politik, ja, der auch in dem Sinne, dass die Leute sagen, die müssen sich da drum kümmern und da kann man nicht die Zuständigkeiten, so richtig das im Einzelfall sein mag, nur so, also sozusagen auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten hinverweisen. Ich finde, es wäre einfach wünschenswert, ich habe ja keine Aktien bei dieser Koalition im Spiel, aber es ist nun mal die Regierung, die jetzt da ist. Und wenn wir uns umschauen in anderen Ländern, in welchen politischen Zuständen die sich im Moment befinden, wäre es schon ganz gut, wenn diese Regierung hier jetzt nicht auch noch ins Straucheln käme, dass sie mit diesem Haushalt, den sie in den nächsten Tagen irgendwann politisch vorlegen wird, eine Botschaft verbindet, die wieder, ja, irgendwie nicht nur wir kriegen das noch hin, sondern wir haben auch eine gemeinsame Agenda für dieses letzte Regierungsjahr. Mhm. Und zwar sowohl, was die Sicherheitsfrage angeht, also Ukraine im engeren Sinne, aber natürlich auch Bundeswehr und die künftigen Jahre, aber auch innere Sicherheit, haben wir ja auch jede Menge Diskussionen wieder gehabt in letzter Zeit. Und gleichzeitig aber auch eins, wir gehen verantwortungsvoll mit dem Geld um. Denn das ist natürlich auch eine Erwartung, die die Menschen haben. Das ist ja völlig klar. Mhm.
Frau Esken, wie soll die Botschaft der Bundesregierung lauten für ihr letztes Jahr, das ja mit dem Bundeshaushalt entscheidend beschrieben wird?
Die Botschaft der Regierung muss jetzt in dieser Situation ganz klar sein. Wir geben Sicherheit und wir geben Orientierung und zwar nach vorne. Wir entwickeln dieses Land gemeinsam nach vorne. Diese Regierung ist gestartet mit einem Aufbruchssignal als Zukunftskoalition.
Und ist nicht dieses mehr so Aufbruch, viel von übrig.
Dieses Aufbruchssignal ist auch empfunden worden in der Gesellschaft. Froh, dass man den gewissen Mehltau der Vergangenheit überwinden kann, sowohl in gesellschaftspolitischer Frage, aber natürlich auch in wirtschaftspolitischer, dass wir aktive Wirtschaftspolitik machen wollen, weil wir eben die Transformation der Wirtschaft auch mit begleiten wollen, in die richtige Richtung leiten und für sichere Arbeitsplätze sorgen. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land sichere Jobs haben sollen, aber auch den Respekt empfinden sollen, den wir ihnen versprochen haben, dann geht es wirklich auch darum, dass all die Infrastruktur, die sie unterstützt dabei, ihren Job machen zu können und ihre Familien, das Leben in ihren Familien zu organisieren, dass die eben auch funktioniert. Und das wird derzeit nicht so empfunden. Es wird empfunden, dass die Bahn und dass da auch der öffentliche Personennahverkehr nicht das leistet, was sie leisten könnten und können müssten. Und genau dasselbe gilt eben auch für die soziale Infrastruktur, Kita, Schule, Pflege. Und dass wir uns da rausreden aus der Verantwortung, das kann ich nicht akzeptieren. Wir müssen dafür sorgen, dass insgesamt das Land läuft. Das nämlich bringt natürlich auch wirtschaftliche Dynamik, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicher auch ihren Job machen können. Ja. Und ich will aber auch noch zum Thema Sicherheit eines sehr deutlich sagen. Herr Mayer, Sie haben gerade die ODA-Quote angesprochen. Das zählt für mich nicht unter die sozialen Wohltaten, sondern es zählt für mich ganz klar als Investition in unsere Sicherheit, weil wir eben mit der internationalen Zusammenarbeit, mit der Wirtschaftszusammenarbeit und Entwicklungsarbeit auch künftige mögliche Konflikte und Krisen verhindern können, weil wir die Entwicklung dieser Länder auch unterstützen, um mit ihnen gemeinsam zusammen, und deswegen heißt es Entwicklungszusammenarbeit, auch wirtschaftlich zusammenarbeiten können. Wenn wir uns dort jetzt zurückziehen, dann tun wir Wladimir Putin einen sehr großen Gefallen, denn er streut diese miesen Geschichten über lächerliche Entwicklungszusammenarbeitshaushaltstitel wie Radwege in Peru. Das wird wirklich auch von der russischen Seite stark unterstützt, solche Geschichten zu streuen, um uns genau an der Stelle zum Rückzug zu bewegen. Entschuldigung, das verfolgt ein geopolitisches Ziel. Wladimir Putin wird in diese Länder gehen und wird sagen, seht ihr, die haben euch im Stich gelassen, ich bin da. Das ist sein Ziel und das machen wir auf gar keinen Fall mit. Wir verfolgen auch geopolitische Ziele mit.
Frau
mit dieser Esken zusammenarbeitet.
Frau Esken, Sie haben vollkommen recht, dass die Desinformationskampagnen Russlands besorgniserregend sind, aber dass man darüber diskutieren kann, ob man deutsche Entwicklungshilfe zum Bau eines Radweges in Peru ausgibt oder zum Beispiel zu Ertüchtigungskursen für Gewerkschafter in China, das muss legitim sein. Dass ein Land wie Indien, was auf dem Sprung ist, Entwicklungshilfe bekommt, auch darüber muss man diskutieren.
Absolut.
Und was Sie bei all dem, was Sie gerade gesagt haben, halt unterschlagen haben, dass es eben keinen Beweis dafür gibt, dass die Mittel, die in die wirtschaftliche Zusammenarbeit von uns fließen, wirklich zu einer Stabilisierung in unserem Sinne in diesen Ländern führen. Das ist ja gerade das, was wir sagen. Mhm. Es gibt keine Erfolgskontrolle. Und wenn wir priorisieren müssen, dann ist es zentraler, dass wir die Mittel darauf priorisieren, wo wir dafür vielleicht auch einen Garant haben. Und ich habe nicht gesagt, dass wir gar nichts machen, sondern ich habe gesagt, wenn wir im europäischen Mittel zusammen mit unseren Partnern auf demselben Niveau investieren, wir haben die schlechtesten Wachstumsraten in Europa. Dann muss es legitim sein zu sagen, dass wir auch in den Bereichen, wo wir momentan deutlich mehr gegeben haben als unsere Partner in der Europäischen Union, sagen, wir können es vielleicht für eine gewisse Weile in der Form nicht leisten. Mhm. Das gilt für den Bereich internationale Klimahilfe genauso, wo man auch sagen muss, wenn wir gucken, wie wir gegebenenfalls in Europa vorangehen müssen, dann sollten wir das, was wir auf der globalen Ebene tun, an einer strikten Erfolgskontrolle messen. Und das fehlt mir. Das fehlt nicht erst seit der Ampelregierung, bestimmt nicht, sondern das ist ein Problem, was sich seit 10-12 Jahren aufgebaut hat, dass wir keine ausreichende Erfolgskontrolle haben mit den Mitteln. Und das kommt ja jedes Mal wieder durch, dass diese Erfolgskontrolle in den einzelnen Ministerien, die gerade damit befasst sind, nicht ausreicht.
Und doch ist nicht das entscheidende Problem, das in der Öffentlichkeit ankommt. Da ist eine Regierung, die muss jetzt irgendwie noch Geld zusammenkratzen, um einen Haushalt aufzustellen, und da wird man vermutlich auch fündig werden. Das wäre zumindest für die Handlungsfähigkeit der Koalition von nicht unbedeutender Rolle. Aber das, was Nico Fried gesagt hat, die Botschaft, die vor 3 Jahren mehr lautete, mehr Fortschritt wagen, also ein irgendwie wirtschaftsliberaler, ökologischer, sozialer Aufbruch, davon ist nicht mehr da. Hat die Koalition dafür noch die Kraft? Der Eindruck ist ja eher, da hat jede Partei eine eigene Botschaft.
Ich glaube, die Verknüpfung muss hergestellt werden, aber die Verknüpfung wird, glaube ich, zentral. Ich hatte das Stichwort Wirtschaftswende schon gebracht. Ich glaube, der Kanzler hat das ja auch sehr deutlich artikuliert. Robert Habeck hat formuliert, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, war, glaube ich, ein O-Ton von Robert Habeck. Wir müssen auch gegebenenfalls all die sozialstaatlichen Errungenschaften, die wir haben und verteidigen wollen, müssen wir die Wirtschaft in Gang bringen. Und bei allen Umfragen in der Wirtschaft, ob das Großunternehmen sind, ob mittelständische Unternehmen, deutsche Wirtschaft ist sehr stark, weil sie sehr mittelständisch orientiert ist, sagt als erstes Bürokratie, als zweites Arbeitskräftemangel, dann kommt als drittes die Frage, wie kriege ich Kapital, um meine Wirtschaft, mein Geschäft am Laufen zu halten, dann sind die Energiefragen, dann sind die Steuerfragen. Das sind die 5 Themen, mit denen sich diese Koalition beschäftigen muss. Und da müssen wir einen Kompromiss finden, und zwar zusammen mit dem Haushalt 25. Und wir sind ja genau daran, gerade in dieser Verknüpfung, sodass ich davon ausgehe, dass wir im Juli nicht nur einen Haushaltsentwurf von der Regierung verabschiedet bekommen, was denn ins parlamentarische Verfahren geht, sondern auch ein kräftiges Wirtschaftspaket, was all die Wachstumsbremsen, die sich in den letzten 10 Jahren hier aufgebaut haben, löst.
Frau Esken, gehen Sie damit?
Das sind ja alles Vorhaben, die wir schon in den letzten 2,5 Jahren gemeinsam vorangetrieben haben, sowohl der Bürokratieabbau als auch die steuerliche Dynamik. Wir haben ein Wachstumschancengesetz zusammen auf den Weg gebracht, das dann im Bundesrat
die CDU, genau,
das
blockiert hat.
Das dann im Bundesrat rasiert wurde. Insofern, das ist die wirtschaftliche Dynamisierung ist ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Gleichzeitig muss die Gesellschaft aber eben auch eine Botschaft erhalten, dass wir gemeinsam mit Ihnen, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit allen, die eben auch mit ihrer Arbeit, sei sie entgeltlich oder nicht entgeltlich geleistet, beitragen dazu, dass unser Land läuft, dass die eben auch gezeigt bekommen, wir stehen an eurer Seite, wir sorgen dafür, dass euer Leben auch funktioniert und dass ihr den Respekt erhaltet, den ihr verdient habt. Denn die treiben die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland vor allem voran mit ihrer Arbeit. Und deswegen will ich noch mal sehr deutlich sagen, dass die Priorisierung, die Sie ansprechen, immer wieder eine ganz klare sein muss auf 3 wichtige Felder. Das eine ist die Sicherheit, die ich angesprochen habe. Und ich zähle ganz klar die EZ mit dazu. Also die Entwicklungszusammenarbeit gehört für mich auf die Sicherheit. Seite, nicht auf die soziale Seite. Das zweite ist die wirtschaftliche Dynamik mit Investitionen in die Infrastruktur. die ich breiter fasse, als Sie jetzt im ersten Moment womöglich vermuten würden. Natürlich sind Verkehrswege und natürlich sind digitale Netze, Stromnetze, Energienetze für die Wirtschaft wichtig, aber die soziale Infrastruktur eben auch. Und das Dritte ist natürlich ein Sozialstaat und soziale Sicherungssysteme. Da gehören auch Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung mit dazu, die wirklich auch stabil an der Seite von Menschen steht, die sich ja jetzt gerade im Moment multiplen Krisen gegenüber sehen, hochgradig verunsichert sind, aber vor allem auch einem Veränderungsdruck durch die Transformation.
Darf ich nachfragen, was Sie damit meinen? Ich kenne keinen Staat in der Welt,
der so viel
für die soziale Sicherung der Menschen ausgibt wie der Deutsche. Das heißt, ja, das geht doch. Aber deswegen, wenn Sie das sagen, dass das ausgebaut wird.
Haben wir in den letzten 2,5 Jahren auch wesentlich gestärkt, auch wegen der Krise. Wir haben den Mindestlohn erhöht, wir haben das Wohngeld ausgebaut und erhöht. Wir haben den Kinderzuschlag erhöht. Endlich wird er auch abgerufen in dem Maße, wie wir es uns wünschen.
Am Ende, bei all dem, was gemacht wurde in den letzten Jahren, ist klar, dass wir, und das war ja auch letztlich der Grund, weswegen wir hier über den Haushalt 25 reden, dass wir nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben, dass wir alles, was gegebenenfalls schön wäre, an zusätzlichen Ausgaben aufwüchsen, uns leisten können. Und deswegen muss es darum gehen, dass man priorisiert. Und da ist für die FDP eine ganz klare Priorisierung, dass es darum geht, die Wachstumskräfte in diesem Land zu ertüchtigen, damit anschließend damit auch am Ende des Tages die Grundlagen unseres Wohlstands und auch die Grundlagen, die erstmal erarbeitet werden müssen, um all diese Sicherungssysteme, die Sie gerade genannt haben, so dauerhaft finanzieren zu können.
Das sagt Christoph Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag, heute zu Gast im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren über mehr Schulden machen oder harte Sparpolitik, das Ringen der Bundesregierung um einen neuen Haushalt. Er diskutiert mit Saskia Esken, Vorsitzende der SPD, und Nico Fried, Chefkorrespondent des Stern. Herr Fried, die FDP hat auf ihrem Parteitag Ende April die Wirtschaftswende gefordert, einen 12-Punkte-Plan vorgelegt. Jetzt gibt es Initiativen in der SPD, die sagt, auf keinen Fall Einschnitte in der Sozialpolitik. Die Grünen halten sich ein bisschen zurück, aber da ist klar, mehr Geld für Klimaschutz. Haben Sie den Eindruck, dass diese drei Parteien noch zu einer einheitlichen Botschaft in der Lage sind, die Sie gerne hören würden?
Also wir verfolgen das ja jetzt seit 2,5 Jahren und es wird uns immer wieder gesagt, dass das möglich ist, und dann werden die Dinge so zusammengestöpselt und weitergemacht. Die werden sich schon einigen. Also es gibt ja einen ganz einfachen Grund, warum niemand etwas davon hat, diese Koalition platzen zu lassen. Und der besteht darin, dass wahrscheinlich alle drei Parteien bei einer dann möglichen, nicht zwingenden, aber möglichen Neuwahl natürlich abgestraft würden.
Reicht das als Kit für eine Bundesregierung?
Ja, das reicht ich will jetzt gar nicht polemisch über Politiker reden, aber das reicht schon, um eine Koalition zusammenzuhalten. Und nach allem, was wir jetzt so hören, das ist ja in Wahrheit, das ist ja viel Gestochere, aber scheinen die ja jetzt wirklich auf dem Weg zu sein, sich zu einigen. Die Frage ist einfach, das habe ich ja vorhin schon gesagt, welches politische Signal geht davon aus? Ja? Also wenn wir zurückdenken an die Nachtragshaushaltsaufstellung nach dem Verfassungsgerichtsurteil, wenn das so läuft, dann ist es eine Katastrophe. Das muss man einfach sagen, weil da wurde endlos diskutiert, verhandelt, dann kamen die drei raus, haben irgendwas gesagt. 2 Tage später waren die Bauern auf der Straße. Das ist keine Art, solche Dinge professionell zu machen. Und der Eindruck von professioneller Regierungsführung war jetzt in den letzten 2,5 Jahren, um es mal ganz milde zu sagen, nicht immer gegeben. Und deswegen wäre es schon gut, wenn die das diesmal über die reine Einigung hinaus auch hinkriegen würden.
Ich sage das ja gerade, ich habe den Eindruck, dass die Haushaltsberatung momentan, bei all dem, dass dort drei Partner zusammenarbeiten, die mitunter diametral unterschiedliche Ansätze haben, doch in der Tat sehr reibungslos läuft. In der Tat, wir haben quasi das Ergebnis nicht, aber das, was wir aus dem letzten Jahr im Frühjahr hatten, wo 3 Monate Zank war irgendwo über einzelne, auch denn Ressorts, die in der Öffentlichkeit sagten, hier geht's nicht, hier geht's nicht. Da sind wir bei allem an Kritik, auch was den Dezember letzten Jahres angeht, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Grundlage. Jetzt wird es in der Tat darum gehen, dass diese Grundlage auch dann in eine Kabinettsfassung gebracht wird. Aber nochmal, wir sind optimistisch, dass wir die beiden Themen, weil auch alle Partner, Robert Habeck und der Kanzler Scholz, haben gesagt, der Haushalt 25, Schuldenbremse wird eingehalten, der Koalitionsvertrag steht dort, es gibt keine Notsituation, die erklärt werden kann. Wir müssen etwas für die wirtschaftliche Dynamik tun.
Ist das für Sie eigentlich so klar, dass eine Notlage nicht erkennbar ist, dass sie auch verfassungsrechtlich, das wäre ja ein Problem für die Bundesregierung, eine Notlage erklären, die dann später vom Bundesverfassungsgericht wieder einkassiert wird? Sehen Sie die Voraussetzung für eine Haushaltsnotlage, die ein Abweichen von der Schuldenbremse rechtfertigen würde?
Nein, das ist für mich keineswegs so klar, aber ich will schon mal vorneweg sagen, der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung vergangen, diese Woche am Mittwoch sehr klar gemacht, womit die Haushaltseinigung jetzt ausgehen muss, wie Herr Fried sagt, mit einer Botschaft in diese Gesellschaft, auch an unsere Wirtschaft, weil mit der Haushaltsverhandlung ist ja auch die Verhandlung über das Dynamisierungspaket verbunden, dass es vorangeht. Und da nehme ich die Regierung auch in die Pflicht, genau dieses auch zu liefern. Und wenn es dann 2 Tage länger dauert, dann dauert es 2 Tage länger. Da habe ich kein Problem damit. Die SPD-Bundestagsfraktion bzw. ihre 3 Gruppierungen, die dort normalerweise einzeln laufen und selten zusammen, haben sich ja nicht etwa darauf beschränkt zu sagen, wir wollen keine sozialen Kürzungen, das will ich sehr deutlich sagen. Die haben über wirtschaftliche Dynamik gesprochen, die haben über die notwendigen Investitionen gesprochen, aber sie haben natürlich auch ganz klar deutlich gemacht, dass eben der Sozialstaat und die soziale Infrastruktur, die Stärkung, die wir dort erreicht haben in den letzten 2,5 Jahren, dass die auch ganz klar nicht in Frage gestellt werden darf. Und nicht zuletzt haben sie deutlich gemacht, dass unsere Solidarität mit der Ukraine, die erheblich auch Geldmittel mit sich bringt, auch Verunsicherung in der Bevölkerung natürlich erzeugt hat, Kriegsangst, aber auch Angst um die Energieversorgung, die wir ja sehr gut in den Griff bekommen haben mit sehr erfolgreicher und sehr auch gemeinschaftlicher Politik, wo es keinen Streit drüber gab, dass die eben nicht dazu führen darf, dass sie gegen die Solidarität mit dem eigenen Volk ausgespielt werden darf. Und das werden wir nicht zulassen. Da geht es nicht nur um den Sozialstaat, nicht nur um Bürgergeld, sondern da geht es eben vor allem auch darum, dass wir an der Seite der Bevölkerung insgesamt stehen. Herr Mayer hat recht, dass wir zielgenau und treffsicher sein müssen in beiden Bereichen. Und die Systeme übrigens der Entwicklungszusammenarbeit und ihre Kontrollmechanismen hat ein Parteimitglied von Ihnen, Herr Nebel, neu aufgestellt. Wir sind auch sehr einverstanden damit, wie das aufgestellt wurde. Es ist sehr gut wirksam. Natürlich gucken wir auf jeden einzelnen Posten. Das macht die Entwicklungsministerin auch ganz gut und die entsprechenden Strukturen. Und im Sozialstaat müssen wir auch darauf achten. Ich sage ganz klar, wenn jemand das Bürgergeld missbraucht und nebenher schwarz arbeitet und trotzdem Bürgergeld bezieht, dann müssen wir es ganz klar zurückweisen als Missbrauch dieses Sozialstaates. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Das ist auch eine Frage der Solidarität.
Aber das ist doch zum Beispiel eine Botschaft, wo wir Einigkeit haben und die in der Tat, wenn wir darüber reden, dass sehr, sehr große Summen in dem Bundeshaushalt und auch von unseren Sozialversicherungssystemen und über Rubrik Sozialstaat, Soziales ist, dass wir uns einig sind, dass wir in der Tat die Hilfe treffsicher machen.
Mhm. Aber ist das nicht eine Scheindebatte, so zu tun, als könnte man beim Bürgergeld große Summen einsparen? Das sind verfassungsrechtlich
gesicherte, das ist eine Frage der Solidarität.
Auch fixierte.
Aber wir haben doch Frau Estenjatz gerade selbst Leistung gesagt, wenn wir eine Situation haben, dass wir bis zu 2 Millionen offene Stellen in diesem Land haben, wenn wir eine Zahl von ungefähr 4 Millionen Menschen, die Bürgergeld momentan haben, die als erwerbstätig gelten, wovon es Abzüge gibt, wie Sie richtig sagten, Aufstocker, teilweise Menschen, die Angehörige pflegen und so weiter, kommen wir trotzdem noch auf bestimmt 1 Million Menschen, wo man sich überlegen muss, ob es schneller geht, diese Menschen wieder in selbstbestimmte Arbeit zu bringen. Mit dem doppelten Effekt, dass die Menschen dann gegebenenfalls auch Steuern zahlen, die wirtschaftliche Dynamik wird aktiviert und wir zahlen weniger Sozialausgaben. Das heißt nicht, dass sie den Sozialstaat kürzen wollen. Das heißt, dass der Sozialstaat treffsicherer ist. Und wenn wir das jetzt übereinander legen mit den Summen, die gegebenenfalls in dem Haushalt fehlen, dann ist das schon ein zentraler Mosaikstein. Ich habe den Eindruck, dass es da durchaus Einigkeit zwischen den drei Ampelpartnern gibt.
Herr Fried, es gibt die aktuelle Notlage oder die Probleme der Bundesregierung, den Haushalt 25 aufzustellen. Die Probleme reichen ja weit darüber hinaus und der Haushalt 25 könnte vielleicht auch in die Richtung ein Signal sein, nämlich wie diese Bundesregierung die grundlegenden Probleme, die wir im Land haben, nämlich wie wir die verschiedenen Ziele, sie wurden schon genannt, die Infrastruktur ist marode, jeder, der Bahn fährt, erlebt das, das Schienennetz ist dringend erneuerungsbedürftig, Brücken stürzen ein, man muss in Schulen gehen, um zu sehen, wie marode es da aussieht, es fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Ist das alles zu leisten durch Umschichtungen im bestehenden Haushalt? Da muss man ein bisschen priorisieren, da muss man ein paar Leute mehr in Arbeit bringen und dann schaffen wir diese gewaltige Leistung, die ja nichts anderes heißt wie eine Wirtschaft aus der fossilen Ära in die klimaneutrale Zukunft zu bringen?
Nein, also ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man die Dinge nicht in einen Topf wirft. Also ein Haushalt ist der Etat für das nächste Jahr. Ja. Und wir werden nicht, also so schön das wäre, aber es wird leider nicht gelingen, sämtliche Brücken in Deutschland zu reparieren im nächsten Jahr.
Aber man müsste denn mal anfangen.
Dass die Bahn, das tut die Regierung auch. Aber natürlich gibt es diese Diskrepanz zwischen dem Zustand und natürlich der Erwartung der Bürgerinnen und Bürger, dass es möglichst schnell geht und der Dauer, die das hat und gleichzeitig noch eine Regierung, die, sagen wir mal, immer mal wieder einen uneinigen Eindruck macht. Ich glaube, man kann wahrscheinlich da Licht und Schatten sehen bei dieser Regierung. Was eigentlich viel besser läuft, als es im Allgemeinen wahrgenommen wird, ist der Umbau des Energiesystems. Da kann man jetzt sagen, okay, das liegt natürlich auch daran, dass wir durch die Ukraine beziehungsweise durch Russland, was die Ukraine überfallen hat, unter einen gewissen Druck geraten sind, das umzubauen. Aber okay, wenn das Ergebnis stimmt, dann, ich will jetzt nicht zynisch sein, ja, also dann hatte der Krieg ein Gutes, hat er natürlich nicht, aber es hat dazu geführt. Und auch wenn Sie Windkraftanlagen und all diese Dinge, Gasterminals und so sehen, da tut sich ja unheimlich was. Bei anderen Dingen wie Infrastruktur, Verkehr ist es nach wie vor ein Problem und dass die Deutsche Bahn einfach wie ein Fremdkörper hier in diesem Land inzwischen agiert und die Leute nur noch verzweifelt sind, das ist natürlich jetzt auch nicht auf diese Regierung allein zurückzuführen, sondern es sind natürlich Versäumnisse, die für über viele Jahre gemacht wurden. Ich glaube, am allergrößten ist das Problem in den Bereichen, in denen die Auswirkungen von Defiziten ganz unmittelbar sind, auch auf die Möglichkeiten von Menschen, sich auch, wenn man so will, für dieses Land und für diese Wirtschaft einzubringen. Und das sind natürlich die Bereiche Betreuung, Pflege und so weiter, die ganzen sozialen Bereiche, wo sie ja letztlich das Problem haben, einerseits kein Geld da, andererseits nicht mal Leute da, die man möglicherweise mit mehr Geld auch dafür einstellen könnte. Also da, glaube ich, ist das größte Problem, dass man hier wirklich auch mit mehr Kreativität sich überlegen muss, wie bekommen wir diese Probleme in den Griff. Aber nochmal, auch das ist kein Problem, was nur ein Haushalt 2025 löst.
Aber ist nicht genau das die Sache, dass man da eine langfristige Perspektive
müsste? Man möchte vor allem eine Regierung haben, die sagt, pass mal auf, wir sind eine Koalition von unterschiedlichen, aber wir sind uns absolut einig. A, B, C, D und E, das sind unsere Prioritäten. Und das hat es vielleicht mit dem Koalitionsvertrag gegeben, selbst da kann man noch streiten, aber seither nicht mehr. Und das ist ein großes Problem und es verunsichert die Leute auch. Und deswegen mindert sich natürlich auch die Geduld, mit der sie auf Dinge warten, wo man ihnen sagen muss, das geht nicht von heute auf morgen, es dauert länger. Und dann sagen die, aber die kriegen das doch nicht hin. Das ist das Problem.
Frau Esken? Muss man ja ehrlicherweise sagen, dass dieser Rückstau bei der Infrastruktur, dieser Rückstau an Modernisierung und Sanierung, dass der auch schon ein bisschen älter ist als diese Regierung. Im Gegenteil, da stimme ich Herrn Mayer zu. Wir haben wesentlich aufgestockt bei den Investitionsausgaben Und dennoch geht es natürlich nicht in der Geschwindigkeit voran, wie es notwendig wäre, außer, das vielen Dank für auch für den Hinweis, bei der Energieinfrastruktur, weil wir eben auch Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt haben, Prioritäten geklärt haben, dass es eben jetzt sehr prioritär auch darum gehen muss, Unabhängigkeit der Energieversorgung von Russland und Klimaneutralität. Aber ich muss auch ganz klar sagen, wenn wir bei den Investitionen in der Geschwindigkeit vorankommen wollen, wie es notwendig wäre, wenn wir einen Sanierungsstau an den Schulen von 50 Milliarden haben und in der Infrastruktur insgesamt auch, wenn ich Siegfried Russwurm nennen darf, der sagt, wir brauchen Investitionen von über 400 Milliarden Euro, die jetzt
angesetzt werden. Das ist der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie.
Richtig, der 100 Milliarden für die Bildung fordert, weil dort eben genau die Zukunft ja dieses Landes und auch die Zukunft des Arbeitsmarktes gestützt wird, dann müssen wir dem auch wirklich ein Augenmerk geben und da muss man nicht drum rumreden, da ist die Schuldenbremse, steht im Weg. Und Ihr Architekt, Pierre Steinbrück, der die Schuldenbremse erfunden hat, sagt heute, sie ist aus der Zeit gefallen. Ja. So ist es, sie ist aus der Zeit gefallen. Die Schuldenbremse ist aus der Zeit gefallen, sie ist heute eine Zukunftsbremse und da müssen wir auch ran. Da gibt's ja auch,
Es
geht um die Reform und die Reform der Schuldenbremse eben konsumtive Ausgaben von investiven Ausgaben zu trennen in der Denke. Da gibt's ja mittlerweile wirklich sehr, sehr viele kluge Äußerungen von Ökonomen und Ökonominnen aller Fachrichtungen und aller auch inhaltlichen Ausrichtungen.
Moment, muss ich genau aussprechen.
Und nicht zuletzt auch vieler Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch von der konservativen
Seite. Also das in der Tat wird spannend, ob die CDU noch für die Schuldenbremse steht. Ich habe den Eindruck, steht in der Tat nicht. Wir stehen für die Schuldenbremse und wir werden sie weiter verteidigen.
Ich glaube, der Wirtschaft, die mittlerweile doch relativ geschlossen sagt, wir brauchen Investitionspaket.
Sie sagt es nicht geschlossen und natürlich ist es auch da die Frage, wird privates Kapital aktiviert? Oder geht es darum, dass der Staat investiert? Vielleicht nochmal auch da. Wir investieren auf Rekordniveau als Bund momentan. Wir haben über 100 Milliarden Euro, wenn wir den Klima- und Transformationsfonds dazu rechnen. Das ist fast das Doppelte von dem, was die Vorgängerregierung gemacht hat.
Und
wir
das sind beeindruckt jetzt, Sie nicht, wenn zum Beispiel Moment, der BDI lassen sagt, mich, lassen 400 mich den Milliarden Satz, sind über 10 Jahre
lassen
notwendig.
Sie den Satz
das
bitte
Institut
noch,
der deutschen mich, Wirtschaft sagt, ja, 600 Milliarden.
Ja, und andere sagen eine Billion. Lassen Sie mich den Satz bitte noch zu Ende führen. Wir sind dabei, Stichwort Korridorsanierung bei der Bahn, jetzt endlich durchgreifend schnell zu sanieren, weil das in den letzten Jahren nicht geklappt hat. Das heißt, es sind schon einige...
Weiß man noch nicht, ob es so schnell läuft.
Genau, ist der Plan, aber der Plan ist jetzt quasi Gesetzeskraft geworden und wir werden jetzt im nächsten halben Jahr sehen, ob es funktioniert. Das ist ja der Plan, mit im nächsten halben Jahr die ersten Fortschritte dazu sehen. Das heißt, wir haben dort viel angeschoben. Es ist aber in der Tat so, dass wir, und deswegen sagen wir ja auch da, wir müssen priorisieren, dass wir am Ende des Tages nur dann genug Ressource haben werden als Staat, wenn es uns gelingt, das Wirtschaftswachstum hochzubringen. Wir haben zwischen 2014 und 2022 130 Milliarden Euro mehr Einnahmen auf der Bundesebene durch zum einen Wirtschaftswachstum und zum anderen den niedrigen Zinssatz gehabt. Das heißt, am Ende des Tages ist dieses Dynamisierungspaket, was wir jetzt beschließen, auch genau die Antwort darauf zu sagen, wir werden mehr Geld damit auch für Investitionen haben.
Damit können wir dann auch das schultern, was ansteht an Herausforderungen.
Damit werden
Modernisierung
wir auch,
der Infrastruktur,
damit werden
Transformation.
Wir, damit werden wir genau das alles schultern können, selbstverständlich. Wir müssen priorisieren. Auch das ist ein Satz, den Christian Lindner beim BDI gesagt hat. Das Stichwort Erdverkabelung. Wenn wir für die Energiewende die Trassen, die Leitungen ausbauen müssen, dann gab es irgendwann eine Entscheidung in den letzten 6, 7 Jahren zu sagen, wir machen das alles mit Erdverkabelung. Die ist deutlich teurer als Überlandleitung. Natürlich ist es auch attraktiver, aber es kostet dem Staat 36 Milliarden Euro. Das heißt, wenn ich sage, wir müssen hier investieren, dann so muss ich doch anfangen als Staat auch zu sagen, wir können es uns nicht überall leisten, die Premium, die Goldrandlösung zu machen.
Aber
und deswegen
Herr Mayer,
sind in diesen vielen Ländern, ich habe Sie eben auch ausreden lassen, wenn wir diese Summe von 400 Milliarden Euro in den Raum stellen, dann gibt es ganz einfach auch da Fragezeichen, ob wir es dann genau in der Art machen müssen, wie es in der Vergangenheit gemacht wird oder effizienter werden. Wir haben auch das ein Thema, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, Wir haben 35 Milliarden Euro Zinslasten momentan mehr als im Jahr 2021. Aufgrund der Zinsentwicklung, aufgrund der Schulden, die die Vorgängerregierungen aufgenommen haben. Das heißt, wenn wir jetzt noch 400-500 Milliarden Euro drauflegen, sind wir irgendwann auch an dem Thema, das muss ja alles zurückgezahlt werden, und zwar von der nächsten Generation, dass wir es nicht schaffen. Und deswegen sind wir so strikt dabei zu sagen, der Staat muss lernen zu haushalten. Die Schuldenbremse zwingt uns dazu zu priorisieren. Und all diese Reformvorschläge, die aus, ich würde sagen, einem wirtschaftswissenschaftlichen Lager kommen, was der SPD näher
das Institut der deutschen Wirtschaft ist, aber Herr Mayer, wir haben Ihre Botschaft verstanden, Herr Fried, vielleicht dann Sie die Frage, haben Sie auch den Eindruck, diese Lager stehen noch fest, auf der einen Seite die, die sagen, Schuldenbremse und der Staat muss sparen. Tatsächlich hat das ja doch für einige Überraschung gesorgt, dass etwa aus dem Arbeitgeberlager zunehmend die Stimmen lauter werden, die sagen, da muss der Staat jetzt ein großes Paket schnüren. Wir brauchen da auch auf lange Sicht auch eine Planungssicherheit, die klare Signale, die sagen, ja, der Staat, der lenkt das jetzt in die Richtung.
Ja, also ich finde, da tut man Herrn Rosenbaum auch ein bisschen Unrecht, weil er in seiner Rede jetzt auch gerade bei der WDI-Tagung viele Punkte vorher genannt hat, die vieles von dem auch ansprechen, was Herr Mayer gesagt hat, Entbürokratisierung und so weiter, vor allem auch mit einem sehr starken Blick auf Europa und dann auch ganz bewusst so formuliert hat und am Ende dann könnte oder sollte möglicherweise auch ein Investitionsprogramm, ein staatliches, stehen. Also er hat es jetzt nicht zu einer Conditio sine qua non gemacht. Und ehrlich gesagt, jetzt muss man auch sagen, dass Unternehmen jedes staatliche Geld nehmen, was sie kriegen können, das ist auch nachvollziehbar. Ja? Das gilt ja auch nicht nur für Unternehmen. Und trotzdem diese Frage, ob die Schuldenbremse reformiert werden muss, die wird kommen. Das ist völlig klar. Die wird schon allein deswegen kommen, weil wir zum Beispiel im Bereich der Bundeswehr, ja, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, in einem Etat, in den Volumina, wie es sich jetzt darstellt, die Zuwächse, die wir brauchen werden, gar nicht darstellen können. Und da reden wir noch nicht davon, dass Herr Trump Präsident wird, was ja seit der vergangenen Nacht noch mehr zu befürchten ist und möglicherweise noch sich weitere Lasten in der Sicherheitspolitik entwickeln. Aber auch das ist keine Frage mehr für diese Legislaturperiode und für diese Koalition. Das ist völlig klar. Es wird mit der FDP nicht gehen. Aber wenn dann, wer auch immer dann regiert und wenn die Union beteiligt ist, wird sie sich dieser Auseinandersetzung stellen müssen. Das von Länderebene ist das schon ganz eindeutig. Hier in Berlin, Herr Wegner, aber auch andere haben da schon Sympathie erkennen lassen.
Das heißt, das Klagen über die Blockade der Reform der Schuldenbremse, was die SPD ja gerne vor sich herträgt, das bringt sie nicht weiter. Und ob sie in den nach der nächsten Bundestagswahl dafür noch das Mandat bekommen, ist mehr als fraglich. Also müssen Sie sich nicht den Realitäten stellen, Frau Esken?
Ich pflege nicht zu klagen. Ich kann die Dinge gut auseinanderhalten. Wir haben jetzt eine Haushaltseinigung vor uns liegen, wo sich die Frage stellt, ob wir die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse, die wie gesagt genauso in der Verfassung steht wie die Schuldenbremse selbst, ob wir die ziehen können, um eben unsere Solidarität mit der Ukraine auch weiter unvermindert üben zu können. Und da bin ich unbedingt dafür, dass wir es tun. In diesem Land wird auch unsere Freiheit und auch unsere Sicherheit verteidigt und die Menschen haben auch unsere Unterstützung verdient. Und in anderen Zusammenhängen geht es dann eben darum, wie kommt der Staat zu den notwendigen Mitteln, um seine Aufgaben zu erfüllen. Herr Mayer spricht von Wirtschaftswachstum, das er incentivieren will, damit dann die Steuereinnahmen steigen. Das ist eine interessante Idee, die aber am Ende in so einer Situation, wie wir sie derzeit haben, mit so einem schwachen Wirtschaftswachstum nicht funktionieren wird, ohne dass der Staat dort auch seine Impulse setzt. Diese Impulse können nicht nur aus steuerlicher Forschungsförderung bestehen, sondern eben auch aus Infrastrukturentscheidungen, die wir auch ganz klar treffen müssen für eine gute klimaneutrale Entwicklung. Und nicht zuletzt geht es eben darum, und da kann ich mit Herrn Rüssel kommende Woche, wenn er uns in der Fraktion besucht, gerne auch mal detailliert sprechen, inwieweit, Sie sagten, Herrn Fried, natürlich nimmt die Wirtschaft gerne Geld vom Staat. Darum geht es ja nicht. Es geht ja um Investitionen in staatliche Infrastruktur, die bisher ausgeblieben ist und die eben die Wirtschaft und die Dynamik ausbremst. welcher Reihenfolge das zu tun ist. Ich glaube, das ist relativ klar. Wir müssen jetzt sehr schnell auch dazu kommen, eben diese Investitionen auf allen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen zu ermöglichen und voranzubringen. Es kommt ja nicht umsonst von den Ländern dieser Impuls zur Schuldenbremse, weil die bei den Ländern ja noch viel schärfer ist. Die haben ja keine Konjunkturkomponente und keinen Spielraum, sondern die haben eine harte Schuldenbremse und Investitionen in Schulgebäude und so weiter können die gar nicht mehr leisten.
Das sagt Saskia Esken, Vorsitzende der SPD, heute im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über den Streit um die Haushaltspolitik gesprochen, mehr Schulden machen oder harte Sparpolitik. Das war unser Thema. Mitdiskutiert haben auch noch Christoph Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag, und Nico Fried, Chefkorrespondent des Stern. Ich danke für die engagierte Diskussion. Ganz herzlichen Dank auch an alle, die aufmerksam zugehört haben. Hier in Deutschlandfunk Kultur geht es gleich weiter mit den Nachrichten und der Sendung aus der jüdischen Welt.